Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute bin ich mit jemandem verbunden, mit dem ich schon mal vor 2-3 Jahren das Vergnügen hatte, nämlich kurz nachdem ChatGPT auf den Markt kam. Das war und ist auch heute wieder Reinhard Karger. Hallo, hallo Herr Karger, grüß Sie.
Einen schönen guten Tag, Herr Burak.
Sie sind Unternehmenssprecher des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz und Sie haben unser Gespräch eben damit begonnen, dass Sie gesagt haben, die Lage sei katastrophal.
Also warum? Dann werde ich das wiederholen. Ich würde sagen, die Lage ist katastrophal. Und dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Wir haben gesprochen über ChatGPT vor 2 Jahren. Die europäische Antwort darauf war nicht richtig wahrnehmbar. Im Feuilleton schon, in der Wirtschaft auch. Es wurde viel Intelligentes geschrieben, aber es wurde sehr viel weniger gehandelt, als man sich das vorstellen würde.
Was hätten Sie sich denn gewünscht als Handeln, was angemessen wäre?
Also was ich mir gewünscht hätte, was meine eigentliche Hoffnung ist, dass Europa aufwacht, sich nicht beeindrucken lässt und sich nicht hypnotisieren lässt von diesen oberflächlichen, großartigen Erfolgen, die die großen Sprachmodelle geliefert haben, sondern vielmehr intellektuelles Kapital und sehr viel Geld investiert in die Entwicklung nicht eines monolithischen Ansatzes, und ChatGPT ist so gesehen ein monolithischer Ansatz, sondern in einen hybriden Ansatz.
Warum ist es nicht passiert? Weil, also am Geld kann es ja nicht liegen. Wir haben eben zusammen gemeinsam festgestellt, dass es in Europa genug Geld, auch privates Geld gibt. Warum ist es nicht gelungen, das zu aktivieren, wie Sie eben gesagt haben?
Also auch da mehrere Gründe. Das eine ist, wenn jemand etwas vorstellt und erfindet und das es funktioniert auch und man kann es durch eigene Anschauung testen, dann ist es oft so, dass man so beeindruckt ist, dass man sich nicht so sehr damit beschäftigt, was diese Systeme oder dieses Angebot, was das nicht liefert oder was es nicht kann. Also man ist eben übermäßig beeindruckt von etwas, das auch wirklich großartig ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass man aber in dieser ganzen Forschung zu künstlicher Intelligenz seit 2012 einen Paradigmenwechsel beobachten kann. Und Paradigmenwechsel in der Wissenschaft bedeuten immer, dass es, sagen wir mal, zwei große Theorien oder zwei große Ansätze gibt. Und es ist immer einer, man hat immer einen Ansatz, der bestimmt die Schlagzeilen. Und derjenige, der die Schlagzeilen bestimmt, bestimmt auch die Projekte und bestimmt die Förderung. Und der andere Ansatz wird, hat so ein Schattendasein. Das geht so lange, das geht so lange gut und kann auch so bleiben, wenn der Ansatz, der jetzt modern oder attraktiv ist, wenn der tatsächlich, sagen wir mal, alle Lösungen liefert, die man haben wollte. Es kann aber sein, dass der Ansatz, der attraktiv ist, nicht alle Lösungen liefern kann, weil wissenschaftliche Ansätze haben normalerweise Nachteile, und man immer mit neuen Ausnahmen oder mit neuen Umwegen versucht, eine Qualität zu erreichen, aber die Steigerung wird immer weniger und weniger, die Zeit vergeht und dann geschehen gibt es technische Entwicklungen auf dieser anderen Seite, die dazu führen, dass dann die im Untergrund arbeitende Community aber plötzlich einen Erfolg hat, mit dem man nicht gerechnet hat und alle wachen auf und sagen, oh, ich glaube, wir haben aufs falsche Pferd gesetzt. Dies ist der neue Gaul. Den reiten wir jetzt und mit dem kommen wir ins Ziel und dann arbeitet man in einem neuen, hochattraktiven Paradigma und möchte nicht erinnert werden, dass die Arbeiten, die man vorher gemacht hat, auch wirklich interessante Ergebnisse liefern oder interessante Eigenschaften haben. Das ist das Problem des Paradigmenwechsels in der Wissenschaft. Was wieder nicht geschafft wurde, Und was auch Europa nicht geschafft hat, ist zu sagen, okay, wir haben etwas, das ist neu, wir haben, was kann es? Es kann sensorische Informationen gut verarbeiten, es kann klassifizieren, das ist grandios für Spracherkennung, das ist grandios für die Dermatologie, also Hautkrebserkennung und für viele, viele andere Anwendungen auch. Aber wenn wir einen Mensch-Maschine-Diskurs haben, dann muss der Mensch sich, wenn es wirklich was taugen soll, verlassen können auf die Ausgaben des Systems. Jetzt sind die attraktiven Modelle von heute, die großen Sprachmodelle, die arbeiten probabilistisch, also mit Wahrscheinlichkeiten. Eine Ausgabe von ChatGPT ist nur möglicherweise korrekt, aber nicht nachvollziehbar.
Und wir haben ein Problem damit, dass wir sagen, da das nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit richtig ist, die Aussagen, deswegen trauen wir denen nicht? Oder was ist unser Problem?
Unser Problem, ich muss, unser Problem ist, wenn etwas nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit korrekt ist, können wir uns in einer missionskritischen Entscheidungssituation nicht auf diese Information verlassen.
Aber wir haben es doch immer nur mit oder zum größten Teil nur mit Informationen zu tun, die wir abwägen müssen und die letztendlich nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten. Ist das denn sowas Neues?
Das ist, das würde man denken, aber das stimmt nicht so ganz. Wir haben sehr viele Fakten und sehr viele Daten, die über, Stunden, Tage, Generationen in der objektiven Welt als korrekt oder als tatsächlich angenommen werden können. Natürlich weiß man, jederzeit kann etwas passieren, sodass die Welt anders aussieht, aber wir haben immer einen aktuellen Zustand. Da können wir uns darauf verlassen, dass etwas der Fall ist oder der Fall war. Und das sind, sagen wir mal, historische Fakten.
Okay, und jetzt haben wir was, was mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nur zutrifft und damit haben wir aus Ihrer Sicht ein Problem. Habe ich Sie richtig verstanden?
Das ist vollkommen korrekt. Wenn es um historische Fakten geht, von denen wir generell annehmen, dass sie korrekt sind, und ich habe eine Interaktion mit einer Maschine und ich kenne diese historischen Fakten nicht, weil ich etwas lernen möchte, dann muss ich mich darauf verlassen, dass das, was mir was die Maschine liefert, korrekt ist oder der objektiven Welt entspricht.
So, und genau deswegen sind wir in Europa nicht auf den Zug aufgesprungen, uns Ähnliches zu überlegen, was ja die Chinesen jetzt mit DeepSeek getan haben? Oder was war der Punkt?
Nicht wirklich. Nicht wirklich. Der Punkt ist, dass man nicht monolithische, so gesehen einseitige Ansätze verfolgen kann, um, sagen wir mal, vielschichtige Lösungen zu erarbeiten. Dass man vielmehr einen hybriden Ansatz braucht, wo man die künstlichen neuronalen Netze verbindet mit den deduktiven Inferenzsystemen, die aus der symbolischen KI kommen können und auch, sagen wir mal, kamen, bis diese Arbeiten im Wesentlichen nicht mehr als attraktiv angesehen wurden. Das ist das Problem. Wir bräuchten wenn wir uns den Menschen angucken, und wir wollen ja eigentlich menschliche Wissensfähigkeiten digitalisieren, da muss man sich auch angucken, wie das Wissen und wie die Erkenntnisfähigkeiten des Menschen sind. Und der Mensch arbeitet hybrid. Auf der einen Seite haben wir so gesehen die sinnliche Anschauung und die Wahrnehmung. Da bekommen wir Daten von der Welt und wir klassifizieren diese Daten. Wir machen die Augen auf und sehen etwas und benennen ein Objekt mit Stuhl. Da ist keine Inferenz, sondern es ist die Perzeption, die wir haben, die umgesetzt wird durch die Wahrnehmung zu einem Begriff. Also wissen wir, da ist ein Stuhl. Jetzt kann ich also einen Stuhl als Objekt in einem Bild identifizieren. Das ist gut. Das andere Phänomen oder die andere Fähigkeit ist der Verstand. Da geht es darum, dass wir schließen können. Wenn X der Fall ist, dann muss Y auch der Fall sein, weil es da eine kausale Beziehung gibt. Das genau das, was die Wissenschaft eigentlich ausmacht, das leisten die probabilistischen Systeme nicht. Das ist nicht schlimm, weil Schlussfolgerungen sind auch beim Menschen nicht etwas der sinnlichen Anschauung. Was man also braucht, wäre eine Verschränkung dieser beiden Ansätze, sodass man das Beste aus beiden Welten verbinden kann und die Nachteile dann tunlichst vermeidet. Das ist die.
Wie wird sich denn aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren künstliche Intelligenz weiterentwickeln? Was sind denn die nächsten Dinge, die kommen werden?
Also ich würde sagen, was man machen sollte, ist genau diese hybriden Systeme zu entwickeln, dass man für die Sprachlichkeit und die sprachliche Oberfläche und die, sagen wir mal, die Analyse der Eingabe, nimmt man die Sprachmodelle, das können die gut. Und jede Aussage, die dann an und für sich als Ausgabe dann an den Nutzer geht, müsste von einem Verifikator auf Widersprüchlichkeit kontrolliert werden. Auf faktische Korrektheit, auf inhaltliche Widersprüchlichkeit, sodass man dann ein System hat, das Selbsterklärungsfähigkeit aufzeigt, sodass ich nach Gründen fragen kann. Warum ist das so? Und diese Gründe haben was damit zu tun, dass ich mit Begriffen arbeite und nicht nur mit Wörtern. Wörter sind wunderbar in einer Kette. Begriffe sind genau das, um das es eigentlich geht.
Okay. Das ist auch das, was Sie in der Zukunft erwarten würden an weiteren Veränderungen?
Es ist das, was ich mir, was ich erhoffe, und was ich so gesehen auch erwarten würde, weil es notwendig ist.
Mhm. Sehen Sie denn in Europa, dass es Änderungen gibt, dass man sagt, wir wollen im KI-Bereich auch bestimmte Dinge entwickeln können? Oder sehen Sie das gar nicht?
Also ich sehe in Europa, es gibt hervorragende Beispiele dafür, dass natürlich auch Europa, die europäische Forschung, gute Sprachmodelle bauen kann, in den Medien sehr attraktiv oder sehr gehighlightet war Aleph Alpha mit Jonas Androulis, die genau die großen Sprachmodelle entwickeln, um sie einzusetzen, damit sie Bürokratie erleichtern, so gesehen für Behörden, damit sie Firmen assistieren, effizienter arbeiten zu können. Und es war eine für europäische Verhältnisse sehr große Investition, 500 Millionen Euro als Invest für Aleph Alpha. Das war schon bemerkenswert, muss man wirklich sagen. 500 Millionen Euro sind aber natürlich nur eine ganz andere Klasse als 500 Milliarden Dollar. Sagen wir mal.
Das, was jetzt in den USA geplant ist, richtig? Darauf spielen wir.
Stargate, was in den USA geplant, was in den USA geplant ist. Also wir machen. Aber es ist jetzt nicht weise, einer Richtung hinterherzulaufen, die sehr, sehr gute Ergebnisse liefert, aber nicht ausreichend, aber nicht das abdeckt, was man eigentlich haben müsste. Nämlich einen tatsächlichen Mensch-Maschine-Diskurs. Warum soll ich das tun? Welche Gründe sprechen eigentlich dafür? Und dann braucht man Argumente. Und diese Argumente müssen sich die Hand geben. Und wenn man dann sagt, das verstehe ich immer noch nicht, man könnte es auch anders sehen, dann muss es weitere Gründe geben, die deduktiv aufeinander aufbauen, dass man am Ende eine schlüssige Kette hat und sich darauf verlassen kann, dass wenn man auf dieser Basis dieser schlüssigen Argumentation eine Entscheidung fällt, dass dann die negativen Folgen einer Handlung natürlich immer noch eintreten können, weil die Welt so ist, wie sie ist, aber nicht, weil man in Wirklichkeit naiv sich mit einem Thema beschäftigt hat.
Herr Kager, ich muss da nochmal genau drüber nachdenken. Ich glaube, alles habe ich noch nicht verstanden, aber ich bedanke mich für Ihre Zeit und für Ihre Insights.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.